Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. FDP-Chef Lindner ist beim Bundesparteitag in Berlin im Amt bestätigt worden. Er bekam knapp 87% der Stimmen, etwa 5 Prozentpunkte weniger als bei der vorigen Wahl. In seiner Eröffnungsrede kritisierte Lindner die Bundesregierung und griff auch die Grünen an. Knapp 1,5 Jahre, nachdem Lindner die Verhandlungen über eine Koalition mit CDU und Grünen abgebrochen hatte.
Ein gutes, kein überragendes Ergebnis. Für den alten und neuen FDP-Vorsitzenden Vertrauensbeweis genug, die Freien Demokraten im bisherigen Stil weiterzuführen. Ein sehr viel schlechteres Resultat musste die scheidende Generalsekretärin und Spitzenkandidatin für die Europawahl, Nicola Beer, hinnehmen. Die Delegierten wählten sie nur mit mageren 58,55% zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Der Schwerpunkt des Parteitags liegt in diesem Jahr auf dem Thema Wirtschaftspolitik, Jingji Zhengzi auf Chinesisch. Die Schriftzeichen sollen wachrütteln. Die Chinesen würden ihre Interessen strategisch verfolgen, zuweilen auch aggressiv. Dem müsse Deutschland etwas entgegensetzen.
Ich sage es, damit wir endlich aus dem Stadium der Bequemlichkeit aufwachen und dass wir die Beobachterposition verlassen. Wenn wir nicht auch beginnen, wieder Wirtschaftspolitik zu machen, dann werden es andere für uns tun.
Es ist ein Appell für mehr Marktwirtschaft, mehr Wettbewerb. Auch in der Umwelt- und Klimapolitik hat die FDP ein Konzept erarbeitet, das sich an den Gesetzen des Marktes orientiert. Ein Gegenmodell zur CO2-Besteuerung.
Wir haben etwas anzubieten. Einen besseren Weg, um Klimaziele zu erreichen. Nämlich indem wir die Menge an CO2, die wir noch emittieren dürfen, einfach in ein Budget fassen. Und dann kann jeder, der CO2 für das Fleisch, den Flug, das Auto, sich sein Recht am CO2-Ausstoß kaufen.
Parteichef Lindner arbeitet sich vor allem an den Grünen ab, kritisiert deren Konzepte als unsozial.
Da gibt es Menschen, die brauchen ein Auto und denen kann man nicht sagen, mit dem Diesel kommst du nicht mehr in die Stadt, kauf dir gefälligst ein Elektroauto, weil es gibt Menschen, die können sich nicht alle paar Jahre ein neues Auto kaufen. Für die ist das die größte private Investition, die sie in jedem Jahrzehnt vornehmen. Und wo ist die Empathie für diese Menschen und das knappe Geld, das sie haben und einsetzen müssen?
Am Abend tritt Linda Teuteberg zum ersten Mal auf. Sie bewirbt sich um das Amt der Generalsekretärin. Die Brandenburgerin sorgt sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, distanziert sich von einer Spaltung in Ost- und Westdeutschland. Schwierige Debatten dürfe man nicht dem politischen Gegner überlassen.
Das betrifft den Begriff Feminismus genauso wie den Begriff Heimat. Lasst uns das liberal und weltoffen besetzen.
Die Delegierten hat sie mit ihrer Bewerbungsrede überzeugt. Sie bekommt 92,8% der Stimmen.
Wie sich die FDP auf ihrem Parteitag aufstellt, dazu jetzt Tina Hassel live aus Berlin.
Die Ziele des wiedergewählten FDP-Chefs sind ambitioniert. Lindner will seine Partei stabil zweistellig machen und Regierungsverantwortung übernehmen im Bund und in den Ländern. Wie? Das hat er nicht explizit gesagt, aber die FDP versucht mit einem Mix ganz unterschiedlicher Botschaften zu punkten. Mit heftiger Kritik an Wirtschaftsminister Altmaier und der Besinnung auf innovative Wirtschaftspolitik wollen die Liberalen enttäuschte Unionswähler locken. Gleichzeitig widmet die FDP dem Klimaschutz breiteren Raum und trotz aller Kritik an den Grünen bei diesem zentralen Thema nach allen Seiten anschlussfähig zu sein. Allerdings mit marktwirtschaftlichen Instrumenten wie Emissionshandel und einem CO2-Budget. Die neue Generalsekretärin schärft das migrationspolitische Profil und soll bei den Landtagswahlen im Osten punkten. Nur die Spitzenkandidatin Nicola Beer lässt die FDP mit nicht einmal 59% kurz vor der Europawahl im Regen stehen. Zurück zu Jan Hofer.
Die Führung des Chemiekonzerns Bayer muss auf der Hauptversammlung in Bonn heftige Kritik der Anleger einstecken. Mehrere Großaktionäre kündigten an, den Vorstand nicht zu entlasten. Die Sitzung dauert noch an. Hintergrund des Ärgers ist der Kauf des US-Saatgutherstellers Monsanto. Wegen dessen Unkrautvernichters Glyphosat ist Bayer in den USA mit zahlreichen Schadensersatzklagen konfrontiert. Die Aktie verlor massiv an Wert. Vor dem Bonner Kongresszentrum demonstrierten Umweltschützer gegen Bayer.
Auch Fridays for Future-Schüler protestieren gegen den Bayer-Konzern. Genauso wie zum Beispiel diese Imker. Sie demonstrieren mit Hunderten toter Winterbienen. Die Übernahme des umstrittenen Saatgutkonzerns Monsanto kratzt am Image von Bayer, aber auch am Börsenwert. Vor der Sitzung schimpfen einige Aktionäre auf die Führung.
Also ich bin hier, um mir mal das Gesicht von einem Mann anzugucken, der so dumm ist, eine Giftfirma zu kaufen.
Bin einfach entsetzt über den Kursrutsch.
An der Börse ist Bayer unter Druck seit der Komplettübernahme von Monsanto Mitte vergangenen Jahres. Insgesamt ist der Aktienkurs um fast 40% eingebrochen. Bayer habe die Gefahren der Monsanto-Übernahme falsch eingeschätzt, so Kritiker.
Monsanto selber ist recht erfolgreich. Das zeigen ja auch die Ergebnisse im ersten Quartal. Aber die Belastungen durch die Glyphosat-Klagen sind so heftig und man weiß nicht, wie hoch sie sein werden.
Die Bayer-Bosse betonen, dass der Unternehmensgewinn im ersten Quartal 2019 gestiegen sei, auch dank Monsanto. Trotzdem, die Klagewelle von Glyphosat-Gegnern in den USA birgt ein Milliardenrisiko.
Da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Die Klagen und die ersten Urteile zu Glyphosat lasten schwer auf unserem Unternehmen und sie verunsichern auch viele Menschen.
Seit Stunden machen Anteilseigner ihrem Ärger Luft und attackieren den Vorstand. Sie drohen, ihn nicht zu entlasten. Das wäre ein klares Misstrauensvotum. Monsanto ist für Bayer ein Riesenproblem, denn der Gesamtkonzern ist heute weniger wert als noch vor einem Jahr. Dass am Ende ein Teil der ungefähr 100.000 Mitarbeiter für das umstrittene Geschäft zahlen muss, zum Beispiel indem Stellen eingespart werden müssen, das fürchten hier einige Beobachter.
China treibt sein globales Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße voran. Staatschef Xi empfing Vertreter zahlreicher Partnerländer zu einem Gipfeltreffen in Peking. Die chinesische Führung hat die Initiative vor 6 Jahren ins Leben gerufen. Sie will damit neue Handelsrouten erschließen. Viele EU-Staaten stehen dem Projekt kritisch gegenüber.
Die chinesische Neue Seidenstraße umfasst den Bau von Eisenbahnlinien, Straßen und Seeverbindungen nach Afrika und Europa. Eine dieser Bahnstrecken verbindet China über Russland mit Europa, um dann in Deutschland schließlich Duisburg und Hamburg zu erreichen. Auf dem Seeweg geht es von den chinesischen Häfen über Colombo in Sri Lanka und dem kenianischen Mombasa weiter über den Suezkanal nach Griechenland und auch nach Italien. Teil der Strategie der Regierung in Peking ist es, sich in immer mehr Häfen einzukaufen. Auch aus diesem Grund ist das Projekt Neue Seidenstraße umstritten. Kritiker warnen zudem vor einer Abhängigkeit von China. In vielen Ländern jedoch sind die chinesischen Investitionen willkommen.
China inszeniert sich als neues Machtzentrum der Welt. Staats- und Regierungschefs aus 37 Ländern sind für das Treffen zur neuen Seidenstraße nach Peking gereist. Das Milliardenprojekt war zuletzt in die Kritik geraten. In seiner Eröffnungsrede ging Staatspräsident Xi auf die Kritikpunkte ein und versprach Änderungen. Wir wollen Handel und Investitionen vereinfachen und liberalisieren. Wir sagen Nein zu Protektionismus und wollen eine offenere und ausgewogenere wirtschaftliche Globalisierung, von der alle Seiten profitieren. Für Deutschland ist Wirtschaftsminister Altmaier angereist. Er gehört zu den Kritikern, forderte europäische Standards für die Milliardeninvestitionen und bemängelte, dass bei den bisherigen Projekten vor allem chinesische Firmen profitieren.
Die Ankündigung heute Morgen von Präsident Xi in seiner Eröffnungsrede war sehr ermutigend. Wenn es gelingt, die Aussagen von Präsident Xi in den nächsten Jahren Schritt für Schritt und zügig umzusetzen, dann haben wir die Möglichkeit, einen stabilen Rahmen zu schaffen für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft.
Vorsichtiger Optimismus auf deutscher Seite.
Offen ist allerdings noch, wie konkret sich die Versprechungen von Staatspräsident Xi in der Abschlusserklärung morgen wiederfinden werden und ob der Erklärung dann auch Taten folgen.
Hunderte europäische Wissenschaftler und Vertreter brasilianischer Ureinwohner haben die EU aufgerufen, sich für mehr Umweltschutz in Brasilien einzusetzen. In einem offenen Brief forderten sie bei Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen auf den Schutz von Umwelt- und Menschenrechten zu bestehen. Die EU sei durch landwirtschaftliche Importe aus Brasilien für die Abholzung des Regenwaldes mitverantwortlich. Die Rodungen bedrohten die Artenvielfalt, das Klima und den Lebensraum Indigener. Hintergrund ist der Plan des brasilianischen Präsidenten, den Regenwald stärker wirtschaftlich zu nutzen.
Etwa 4000 Ureinwohner Brasiliens protestieren im Regierungsviertel von Brasilia. Sie kommen aus den entlegensten Amazonasregionen. Sie sind aufgebracht, weil ihre Schutzgebiete in Gefahr sind. Mehr als 500 Jahre lang haben wir gegen die Weißen Widerstand geleistet. Der Präsident soll wissen, dass wir uns wehren. Der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro will die Verfassung ändern und am liebsten alle Schutzgebiete abschaffen. Wir sind sehr besorgt wegen der neuen Regierung in Brasilien. Sie bedroht uns. Wir haben Angst. Der fast 90-jährige Würdenträger ist zu einer Symbolfigur für den Erhalt des Regenwaldes geworden. Bei einer Versammlung mit Kongressabgeordneten ruft auch er zum Widerstand auf. Die Ureinwohner sind aufgebracht, weil immer mehr rechtlich geschützte Amazonaswälder illegal gerodet werden. Solche Übergriffe haben in den vergangenen Monaten dramatisch zugenommen. Wo früher der Regenwald stand, wird heute Soja angebaut und Viehzucht betrieben, beides vor allem für den Export. Und so richten die Demonstranten von Brasilia auch einen Appell ans Ausland. Bevor Sie in Europa ein Produkt kaufen, sollten Sie sich über die Herkunft informieren. Sie sollten sicher sein, dass es nicht mit dem Blut der Indigenen beschmiert ist. Sie sollten uns unterstützen, denn Sie in Europa profitieren auch davon. Die ganze Welt braucht den Amazonas. Die Demonstranten und die Polizei bleiben besonnen. Heute. Die Spannungen zwischen Ureinwohnern und Regierung aber nehmen zu.
Knapp eine Woche nach der Anschlagsserie in Sri Lanka bleibt die Sicherheitslage angespannt. Nach Angaben des Militärs gab es im Osten des Inselstaates Gefechte zwischen Soldaten und Verdächtigen. Zuvor hätten Einsatzkräfte versucht, im Zuge laufender Ermittlungen Gebäude zu durchsuchen. Zudem wurden mehrere Explosionen gemeldet. Vergangenen Sonntag waren bei Anschlägen auf Hotels und Kirchen mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen.
Bei der skandinavischen Fluglinie SAS sind wegen eines Pilotenstreiks heute fast alle Flüge ausgefallen. Etwa 72.000 Passagiere in Dänemark, Schweden und Norwegen konnten ihre Ziele nicht wie vorgesehen erreichen. Betroffen waren auch Flüge nach Deutschland. Die Piloten verlangen mehr Geld und regelmäßigere Arbeitszeiten. Wie lange der Streik dauert, ist noch unklar. Auch am Samstag sollen SAS-Maschinen am Boden bleiben.
Mosambik ist erneut von einem Zyklon getroffen worden. Der Wirbelsturm erreichte im Norden des afrikanischen Landes Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern in der Stunde. Nach Behördenangaben kamen wenigstens 3 Menschen ums Leben. In einigen Bezirken wurden rund 90% der Häuser zerstört. Erst Mitte März hatte Zyklon Idai in Mosambik schwere Verwüstungen angerichtet. Mehr als 600 Menschen kamen dabei ums Leben.
Nach heftigen Regenfällen und Schneeschmelze sind in Kanada ganze Landstriche überflutet. In der Provinz Quebec sind fast 5000 Häuser unbewohnbar oder von der Außenwelt abgeschnitten. Der Damm eines Wasserkraftwerks droht zu brechen. Das Gebiet wurde evakuiert. In Kanadas Hauptstadt Ottawa wurde der Notstand ausgerufen. Für die kommenden Tage sind weitere Regenfälle vorhergesagt.
Die Schauspielerin Ellen Schwiers ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Sie erlag in ihrem Haus am Starnberger See einer schweren Krankheit. Bekannt wurde Schwiers in großen Frauenrollen wie der Mutter Courage oder der Botschaft im Jedermann. Außerdem spielte sie in Fernsehserien wie Tatort, Unser Charlie oder Der Bulle von Tölz zusammen mit ihrer Tochter Katharina Jakob. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 27. April.
Tiefer Luftdruck bestimmt unser Wetter und kühle Luft strömt ein. In der Osthälfte regnet es in der Nacht mitunter kräftig, örtlich Gewitter. Gegen Morgen werden die Wolken von Westen dichter, Regen folgt. Tagsüber viele Wolken, ab und zu Sonne, am häufigsten im Osten. Von Westen breiten sich die Schauer weiter aus, am Nachmittag im Osten einzelne Gewitter, im Hochschwarzwald Schneeschauer. In der Nacht 11 bis 1 Grad, am Tag 9 Grad im Sauerland, im Raum Berlin bis 20 Grad. Die Aussichten. Am Sonntag einzelne kurze Gewitter, Schauer, vor allem im Südwesten, im Bergland Schneeschauer. Am Montag Regen oder Schauer, Richtung Westen ist es freundlicher. Am Dienstag im Süden teilweise noch Regen, sonst Sonne und Wolken.
Um 21.45 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Hauptversammlung bei Bayer, Streit um Entlastung des Vorstands und die neue Seitenstraße, wie China den Balkan vereinnahmt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.